Es ist nur ein sonderbares Fabeltier und doch konnte sich das Einhorn den prominenten Platz als schottisches Nationalsymbol sichern. Einhörner gelten als eigensinnig, stark und unbezähmbar, im Grunde ja wie die Schotten, von denen viele bis heute insgeheim davon träumen, die Ketten der Union mit den Engländern abzustreifen und unabhängig zu werden. Ein Museum im nordschottischen Perth steht ganz im Zeichen des Einhorns. Gabi Biesinger war dort.
Die Besucherinnen und Besucher, die kurz vor 10 darauf warten, ins Perth Museum eingelassen zu werden, sind ehrlicherweise nicht wegen der Einhorn-Ausstellung gekommen. Sie möchten den Stone of Destiny sehen, den sagenumwobenen historischen Felsblock, der vor rund einem Jahr in der Westminster Abbey unter dem Thronstuhl lag, auf dem König Charles III. Gekrönt wurde. Der schottische Stein der Vorsehung stammt ursprünglich aus der Nähe von Perth, aus Scone, ist aber viel rumgekommen und hat erst kürzlich seine neue Heimat im frisch renovierten Perth Museum gefunden und sich direkt zum Publikumsmagnet entwickelt. Aber Gedanken machen über Einhörner, das kann man sicher auch, wenn man eigentlich auf den Stone of Destiny wartet. Dass das Einhorn das schottische Nationaltier ist, ist der Besucherschlange durchaus bewusst. Klar weiß ich das, aber ich weiß auch, dass es nicht existiert, lacht Callum.
Well, I know the unicorn is the national animal of Scotland, but I also know it doesn't exist. It's a mythical creature that fascinates lots of people. Yeah.
Aber viele Leute sind davon fasziniert. Ruth denkt bei Einhörnern dagegen in eine ganz andere Richtung.
Usually it's 8-year-old girls and fairy dust in parties and things. That's usually what comes to my mind.
8-jährige Mädchen, Feenstaub und Kindergeburtstag. Das fächert die Bandbreite an Einhornfantasien schon mal ganz schön auf. Joel Philip Reed, Ausstellungsleiter im Perth Museum, hat sich mit so ziemlich allen Einhornfantasien auseinandergesetzt. Als die Welt vor Jahrhunderten nur mühsam zu bereisen war, gab es in Europa oft nur eine Ahnung von exotischen Tieren, die auf anderen Kontinenten zu Hause waren. In diesem Sinne sind Einhörner in einer Reihe mit Giraffen, Leoparden, Nashörnern und Elefanten zu sehen. In Europa kannte man sie meist nur vom Hörensagen.
Unicorns were probably perceived in the same light as, say, giraffes or leopards or rhinos or elephants. These are animals right on the fringes of European understanding.
Es gab generalstabsmäßige Expeditionen nach Afrika, um Einhörner zu suchen und nach Europa zu bringen. Eine wurde von einem Briten organisiert und führte in den Kongo.
He was seen by his colleagues as being very odd.
Der Organisator galt als sonderbarer Kauz, aber er hatte den sozialen Einfluss und die Mittel, diese Reise anzutreten in afrikanische Gegenden, in denen vorher wohl noch kein Europäer gewesen war. Wenig erstaunlich kamen sie ohne Einhorn zurück.
Obviously didn't find anything.
Doch immer wieder wurden angebliche Einhörner gesichtet, aber nur durch ein bisschen Trickserei ließen sich angeblich handfeste Beweise für ihre Existenz finden.
So on the one hand you've got travelers' accounts saying I returned from India and I saw a
Reisende kamen aus Indien wieder und sagten, ich habe ein Pferd mit Horn gesehen. Und dann gab es als Beleg eben diese Hörner. Doch die waren in Wirklichkeit die Spitzenzähne der Narwale.
This is proof that these creatures exist.
Narwale, die Meeressäuger aus der Familie der Gründelwale, haben einen schraubenartig aus dem Kiefer gedrehten Vorderzahn, der bis zu 3 Meter lang werden kann. Und als vermeintliche Einhornhörner im Mittelalter lebhaft gehandelt wurden, wegen der angeblich heilenden und reinigenden Wirkung. Ein Exponat im Perth Museum zeigt einen wertvollen Anhänger, den man am besten mit einer Art Tee-Ei vergleichen könnte. Er besteht zum Teil aus Einhornsubstanz, also eigentlich Narwalzahn, und wurde in den Trinkbecher getaucht, um Gift zu neutralisieren.
This object would have been dipped into water to purify water.
Man sieht hinten, dass an der vermeintlichen Einhornsubstanz Kratzspuren sind. Das Pulver wurde dann ins Getränk gerührt, um es zu entgiften. Das ist ein sehr wertvolles Objekt einer sehr reichen Familie.
English family.
Im Mittelalter herrschte große Vergiftungsparanoia. Nicht nur Königin Elisabeth I. fürchtete sich vor Giftmordversuchen, auch ihre Cousine Mary, Queen of Scots, die Elisabeth als Konkurrentin gefangen hielt, setzte auf Einhornpulver.
We've got a really nice record, a letter from Mary, Queen of Scots.
Wir haben einen Brief von Queen Mary an den französischen Botschafter, in dem sie ihn bittet, ihr Einhornpulver zu schicken, damit sie sich vor Gift schützen kann.
Unicornhorns.
Auch Kräuterkundlerin wie die Äbtissin Hildegard von Bingen propagierten Einhornpulver für Heiltinkturen. Doch eins steht felsenfest: Der Narwal-Zahnabrieb hatte absolut keinerlei Wirkung und gehört in die Kategorie pseudowissenschaftlicher Behandlungsmethoden.
Unicornhorns are completely packed into the kind of pseudoscience of how you treat people.
Und trotzdem ist das Einhorn so in der pharmazeutischen Branche verhaftet, dass zum Beispiel die Londoner Gilde der Apotheker bis heute zwei der Fabelwesen im Logo trägt.
The London Society of Apothecaries, their symbol is a pair of unicorns.
Aber wie kamen denn nun die Schotten zum Einhorn? J.P. Reed und ich stehen vor einer Schnitzerei aus Eiche, die eine Ritterrüstung zeigt, gesäumt von Einhörnern. In Schottland sind die Fabelwesen allgegenwärtig. Seit dem Mittelalter findet man sie eingemeißelt in Steinkreuze, Wappen oder Treppenaufgänge, eingestickt in Wandteppiche und geprägt auf Münzen. Sie sind Zeichen königlicher Autorität.
They're a very visible symbol of royal authority that you see across Scotland.
Im 15. Jahrhundert fingen die europäischen Königshäuser an, sich quasi als Markenzeichen mit Tiersymbolen zu schmücken. In Kastilien der schwarze Adler, in Frankreich das Stachelschwein, England wählte den Löwen und der schottische König James I. entschied sich für das Einhorn, das für Kraft und Tugend steht und das nicht eingefangen werden kann. Eine mögliche Erklärung, wie James I. auf das Einhorn kam, ist, dass er als König von den Engländern die ersten 18 Jahre seiner Regentschaft gefangen gehalten wurde. Also ein Tier zu wählen, das quasi nicht eingefangen werden kann, das sagt uns etwas über James.
James saying something about himself.
James VI., der später König von Schottland und England wurde, ließ seiner Tochter Löwe und Einhorn in den Kragen des Hochzeitskleides sticken, um die Markenzeichen des nun vereinigten Königreichs zu propagieren. Eine Jahrhunderte dauernde Werbekampagne.
This is an advert. This is being pushed over hundreds and hundreds of years as a royal branding project.
Auch im Wappen des aktuellen Königs Charles III. Sind sowohl das schottische Einhorn als auch der englische Löwe vereint. Dargestellt wird das schottische Einhorn in der Regel in Ketten gelegt.
This is a carved ceiling boss.
Das hier ist ein Deckenornament aus dem königlichen Palast in Linlithgow zwischen Perth und Edinburgh. Und wir denken, dass das schottische Einhorn immer in Ketten gezeigt wird, einmal wegen der Gefangennahme von James I. durch die Engländer, aber auch, weil die schottischen Könige der Stuart-Dynastie zeigen wollten, seht, wie mächtig wir sind, wir können angeblich unbezähmbare Einhörner fesseln. Nicht immer waren die Fantasien rund um die Zähmung von Einhörnern mit königlicher Macht und Stärke verbunden. Dem Mythos nach konnten eigentlich nur Jungfrauen diese wilden Tiere handzahm machen. Es soll der Duft der Jungfräulichkeit gewesen sein, der die Kreaturen anzog. Auf mittelalterlichen Ölgemälden wird gerne gezeigt, wie Einhörner mit Jungfrauen kuscheln.
You have an animal with a very phallic signifier.
Wenn ein Einhorn mit dem eindeutig phallischen Merkmal seinen Kopf in den Schoß einer Jungfrau schmiegt, dann kann wohl niemand abstreiten, dass das zumindest zweideutig ist. In der Malerei der italienischen Renaissance Mitte des 16. Jahrhunderts waren Einhörner als Keuschheitssymbole sehr populär. Die adlige Giulia Farnese etwa tätschelt auf einem Ölgemälde liebevoll ein weißes Einhorn, das ihr Reinheit attestieren soll. Das war vermutlich umso notwendiger, als sie die Geliebte von Papst Alexander VI. War, schmunzelt J.P. Reed.
The fact that she was the lover of Pope Alexander VI slightly undermines that, but maybe that's why she's kind of so keen on advertising her virtue.
Natürlich hatte auch die christliche Religion ihre eigene Einhornüberhöhung. Beliebtes Motiv, the unicorn in the garden, das Einhorn im Garten, wobei hinter diesem Garten wesentlich mehr steckt als Blumen und Sträucher. Im 14. und 15. Jahrhundert ist es eine beliebte Lesart, dass das Einhorn Jesus Christus selbst ist und der Garten mit der Mauer drumherum ist die schützende Gebärmutter der Jungfrau Maria.
The unicorn is a symbol of Christ. And the garden is Mary's protective womb.
Doch das Museum in Perth bleibt nicht bei mittelalterlichen Marieneinhörnern stehen, sondern widmet auch der zeitgenössischen Symbolik von Einhörnern eine eigene Etage. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Einhorn mit rosa Schweif und buntem Horn etwa zum niedlichen Kuschelobjekt in den Kinderzimmern kleiner Mädchen geworden, die sonst gerne Prinzessinnenkostüme anziehen.
To illustrate how common and popular unicorns are in popular culture.
Das Einhorn ist inzwischen in der Popkultur sehr beliebt. Spielzeug, Klamotten, Möbel und Kunst. Und wir haben all diese Exponate hier durch Crowdsourcing gesammelt, durch einen öffentlichen Aufruf. Man kann sich im Spielzimmer mit Einhorn-Devotionalien auch einhornmäßig verkleiden oder Einhörner malen. Sehr prominent hat auch die weltweite LGBTQ+-Community das widerstandsfähige Fabelwesen, das sich nie erwischen lässt, zum Symbol erkoren.
In a sense it does, because you're talking about a mythical creature which.
Das macht Sinn, weil ein mythologisches Wesen die Möglichkeit bietet, eigene Werte hineinzuprojizieren. So wie das Einhorn im religiösen Kontext für Tugendhaftigkeit und Keuschheit stand, hat sich auch die LGBTQ+-Gemeinde jahrhundertealte Bedeutungen zu eigen gemacht, dass es eben ein sehr starkes Tier ist, das man nicht greifen kann und das schwer zu definieren ist. Das Perth Museum hat 6 zeitgenössische KünstlerInnen gebeten, sich mit der Einhorn-Symbolik auseinanderzusetzen. David Hutchinson hat einen Einhornkopf mit Regenbogenhorn und Polizeimütze in ein Drag Police Horse verwandelt. Er nimmt Bezug auf einen Ausspruch der ehemaligen britischen Innenministerin Suella Braverman, die in Anspielung auf die Teilnahme von PolizistInnen an Pride-Märschen erklärt hatte: Wir bezahlen die Polizei dafür, Verbrechen aufzuklären, nicht dafür, bei Paraden Flaggen zu schwingen oder mit Drag Queens zu tanzen. Den Schlusspunkt der Ausstellung setzt ein riesiges, aus groben Holzlatten gezimmertes trojanisches Pferd. Natürlich Einhorn mit LED-blinkendem Horn in Regenbogenfarben. Es heißt auch Destiny, wie der berühmte Krönungsstein, und es ist kein Zufall, dass es im ersten Stock direkt über dem historischen Stone of Destiny provokant auf einer Art Empore mitten im Museum thront, erklärt J.P. Reed.
We settled on the Trojan unicorn because the Trojan horse obviously has protective qualities.
Das trojanische Einhorn dient einerseits als Schutzraum für die Menschen, die darin hocken, aber es ist auch ein Symbol für Stärke, das hier seinen Raum einnimmt und sich nicht versteckt. Nach der jahrhundertelangen Marginalisierung von LGBTQ+-Menschen thront dieses moderne Kunstwerk direkt über dem Stone of Destiny, der über die Jahrhunderte für viele Menschen so eine große mythische Bedeutung transportiert hat.
Downstairs, which has accreted so much meaning for so many different people.
Auf kleinen Monitoren am trojanischen Einhorn kann man die interaktive Karte Queering the Map anklicken. Wenn man kleine Punkte auf der Weltkarte berührt, öffnen sich anonyme Berichte über Erlebnisse von LGBTQ+-Menschen. Etwa der einsame Punkt mitten in den schottischen Highlands. Hier habe ich zum ersten Mal einen Mann geküsst. Ein Hinweisschild warnt Eltern vor expliziten Inhalten. Mit dem trojanischen Einhorn hat sich J.P. Reed nicht nur Freunde gemacht. Es gab Beschwerden, dass das Kinderzimmer mit Einhornkostümen zu nah an der Karte mit queeren Erfahrungsberichten liege. Nun könnte man sogar noch mal auf das Einhorn als schottisches Nationalsymbol und die progressive Transgender-Politik der schottischen Regierung zurückkommen. 2022 hatte die schottische Nationalpartei SNP ein Gender-Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet, das Transmenschen die Änderung des Geschlechtereintrags erleichtern soll. Das Gesetz wurde dann zwar in London gestoppt, aber dem schottischen Einhorn hat die Nationalpartei mit dem Vorstoß doch irgendwie alle Ehre gemacht, oder?
It's such an obvious link to make, but I don't think anybody has made that link, you know.
Das sehe ich ganz klar so, lacht JP Reid, aber ich glaube, bisher hat diese Verbindung sonst noch niemand hergestellt.
Traditionen, zum Teil auch sehr skurrile, werden im Vereinigten Königreich hochgehalten, so auch in Chester. Die Stadt gilt als Juwel des Nordwestens, ihre Historie reicht bis in die Römerzeit zurück. Chester ist die einzige Stadt in Großbritannien, die englische und lateinische Straßennamen hat. Mit einer normannischen Kathedrale und den römischen und mittelalterlichen Stadtmauern ist die Geschichte der Stadt allgegenwärtig. Und zu dieser Geschichte gehört auch der Town Crier, wie Imke Köhler berichtet.
Oh, yay.
Hört, hört, ihr Leute.
Oh, yay. I bid you all warmly welcome to the ancient and beautiful city of Chester.
David Mitchell ist der Town Crier, der Stadtschreier von Chester. Er steht am High Cross, einer alten Säule im historischen Stadtkern, und begrüßt alle, die sich dort versammelt haben, Einheimische und Touristen. Die Gäste aus den USA kriegen gleich mal ihr Fett weg.
The big news of the day.
Die große Nachricht des Tages. Ihre Majestät, König George III., ist immer noch verrückt. Wenn er sich nicht bald erholt, wird er zu unseren Kolonien in Amerika geschickt, wo man seine Verrücktheit nicht bemerken wird. Er könnte sich sogar als Präsident bewerben, noch einmal.
He might even run for president. Again.
Für rund 15 Minuten zieht David die Umstehenden in seinen Bann. Auf seine öffentlichen Auftritte bereitet er sich eingehend vor. Am Morgen bei David zu Hause. Er holt seine schwarz-rot-goldene Uniform aus dem Kleiderschrank.
So every night I sleep in the 21st century.
Nachts schlafe ich im 21. Jahrhundert, aber wenn ich zur Arbeit gehe, wechsle ich ins späte 18. Jahrhundert und dafür muss ich auch die Kleidung wechseln. Am wichtigsten ist der Reitmantel aus dem 18. Jahrhundert.
Davids Frau Julie hat den Mantel genäht und sich dafür extra bei Museen über historische Gewänder informiert. Unter dem Reitmantel trägt David ein weißes Hemd mit Spitze und eine blaue Weste. Die Glocke, mit der er für Aufmerksamkeit sorgt, steckt in einem Holster. Außerdem gehören zum Kostüm eine Perücke und ein Hut, ein Dreispitz mit Federn. Die Stadtverwaltung hat David zum Town Crier ernannt. Bezahlt wird er allerdings nur für eine Stunde am Tag, 5 Tage die Woche und das auch nur in den Sommermonaten. Daneben lebt er von Engagements, etwa wenn er in Chester den Marathon startet oder die Weihnachtsbeleuchtung anschaltet oder aber Heiratsanträge überbringt. Auch bei David selbst fing die Liebe zum Town Crier mit seiner Hochzeit an.
I booked a Town Crier, the previous Town Crier of Chester, to wake my bride on the morning of the wedding.
David erzählt, dass er an seinem Hochzeitstag seine Braut und heutige Frau vom damaligen Town Crier wecken lassen wollte. Als der kurzfristig ausfiel, borgte sich David die Uniform und übernahm die Rolle selbst. Es war der Beginn einer langen Karriere. Inzwischen ist David schon seit 25 Jahren der Town Crier von Chester. Er hat diesen Berufsstand auch wissenschaftlich erforscht und das Buch The Word on the Street geschrieben. Er liebe die Mischung aus Geschichte und Schauspiel, sagt er, und fügt mit typisch britischem Humor hinzu.
Bevor ich Stadtschreier wurde, war ich 16 Jahre lang Grundschullehrer. Town Crier zu werden, war ein echter Karrieresprung. Anstatt nur Kinder anzuschreien, kann ich nun alle anschreien.
Town Crier gab es schon vor Jahrhunderten. Sie waren wichtig, als die meisten Menschen noch nicht lesen konnten und es noch keine Zeitungen gab. Als die Obrigkeit zum Beispiel Rehdächer verbot, weil die zu feuergefährlich waren, hat der Stadtschreier die neue Verordnung ausgerufen. Er hat die Menge aber auch über Hochzeiten und Hinrichtungen informiert. Es konnten ihn aber auch Privatleute anheuern, etwa wenn ihre Pferde entlaufen waren, sie etwas verloren hatten oder aber loswerden wollten, erzählt David.
Most excitingly, in the days before you could get divorces unless you were very rich.
Was wirklich aufregend ist, in einer Zeit, als man sich nicht scheiden lassen konnte, außer wenn man sehr reich war, konnte ein Ehemann den Town Crier für einen Verkauf der Ehefrau engagieren. Die Frau wurde dann versteigert. Und wenn die jemand gekauft hat, ist sie mit dem neuen Ehemann von dannen gezogen.
Um am High Cross um Punkt 12 Uhr laut und kräftig proklamieren zu können, macht David zu Hause vorab noch ein paar Stimmübungen.
La 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 ba 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 da 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 ka 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 ba 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 da 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 ka 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 ka.
Dann zieht sich David die Reitstiefel an und macht sich auf den Weg zur Innenstadt. Heutzutage geht es weniger um aktuelle Informationen als um Spaß und Unterhaltung. Er habe gute Nachrichten für Ehemänner, ruft er den Leuten zu.
Finally, I have some good news for husbands. Do we have any husbands here today?
Es geht um Ehemänner, deren Frauen zu viel Geld beim Shoppen ausgegeben haben. Ob sich jemand angesprochen fühlt? Peter meldet sich lachend und überlässt seine Frau Carrie ihrem Schicksal.
Ladies and gentlemen, round of applause for Carrie as she comes forward.
David lässt sie vortreten und sperrt sie zur großen Erheiterung der Zuschauer in einen Bodenpranger.
Okay, Peter, you're looking very happy.
Peter, du siehst so glücklich aus, stellt David fest und teilt ihm und der Menge mit, dass er Carrie um 18 Uhr wieder freilassen werde, eine halbe Stunde nach Ladenschluss. Im Gegenzug fordert er aber 10% der Summe, die Peter dadurch an Geld spart. Die Amerikanerin Michelle, die als Touristin in Chester ist, schwärmt von der mittelalterlichen Inszenierung.
I love it. I love the medieval history of it. It's beautiful.
Und Izzy, die zu den Einheimischen gehört und Davids Auftritte kennt, lobt ihn mit diesen Worten.
He is such a fabulous champion of the city.
Er ist so ein fabelhaftes Aushängeschild der Stadt und er weiß sehr viel über unsere Geschichte und gleichzeitig ist er sehr aktuell. Er setzt sich mit den Geschäften und den Menschen vor Ort auseinander. Er ist eine der wichtigsten Personen der Stadt. Er ist unsere Ikone.
Und so lebt die Tradition weiter. Ein Town Crier in Zeiten von WhatsApp und Internet. Das ist wirklich der letzte Schrei.
Das waren unsere Notizen aus Großbritannien. Wir haben einen Blick geworfen nach Perth in Nordschottland und nach Chester im Nordwesten von England. In der kommenden halben Stunde blicken wir in unseren Notizen nach Südtexas. Alle Notizensendungen finden Sie im BR Podcast Center und in der ARD Mediathek. Zusammenstellung Olivia Boger.